Okay. Oh, schön. Ihr habt's gehört. Klasse. Und es ist schon interessant, wenn man so das Leben so vorbeilaufen sieht auch. Und manche Leute haben dann tatsächlich richtig Angst, so im Alter von 40, das habe ich überschritten. Und da beginnen viele plötzlich nochmal was ganz, ganz Neues. Einer hat mir zu mir gesagt, Heinz, jetzt müssen wir noch was reisen. Also, weil es komisch, irgendwie merken Leute, naja, jetzt werden wir auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Jetzt geht es langsam so in die anderen Generationen hinein, über die wir manchmal gelacht haben und die uns manchmal vielleicht, was weiß ich, genervt haben. Und es ist schon erstaunlich, wie das Leben so vorbeigeht. Und da mache ich mir viel Gedanken drüber. Ich spreche viel mit älteren Menschen über den Sinn des Lebens. Ich spreche viel mit Menschen über den Sinn des Leides auch. Es interessiert mich, was denken Menschen da davon, was halten sie davon. Und heute Abend möchten wir ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, die Frage nach dem Sinn des Lebens, das ist die Frage, die jeden beschäftigt in unserem Land. Jeden. Es muss alles einen Sinn machen im Leben. Die Freizeit muss einen Sinn machen, die Arbeit muss einen Sinn machen, es muss alles einen Sinn machen. Die Tränen müssen einen Sinn machen, das Leid muss einen Sinn machen. Das Auf und Ab im Leben muss einen Sinn machen und ich glaube, das ist die Frage. Und ich kam dazu auf dieses Thema, als ich einen Vers las in der Bibel im Buch Hiob. Und Buch Hiob, das ist für die meisten Menschen ein sehr bekanntes Buch, weil eben da die Sache ist mit diesem Leid. Und der Hiob, der prägte einen Satz und der hat mich bewegt. Und er sagte, der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Oder man könnte sagen, er ist mit Unruhe gesättigt. Das ist ein interessanter Ausdruck, dachte ich. Der Mensch von der Frau geboren lebt nur kurze Zeit und er ist voller Unruhe. Und das sehen wir ja auch verstärkt auch in unserer Welt, aber nicht nur in unserer Welt. Egal wo man hinkommt, in welche Kulturen, und ich reise ja ziemlich viel so in der Weltgeschichte. Ich reise von Württemberg nach Baden und von Baden nach Württemberg. Also da merkt man schon ein bisschen was vom Leben und so, wie es so ist in dieser Welt. Natürlich reise ich nur ein bisschen weiter, das stimmt schon. Aber das sehe ich dann, wenn ich in diesen Ländern bin. Es ist so, der Mensch ist voller Unruhe. Wenn ich auf den Flughäfen bin und meine Flüge versuche zu erreichen, der Mensch ist voller Unruhe. Wenn das Flugzeug ankommt und das Angeschnallt-Zeichen immer noch an ist und jeder genau weiß, ich komme da eh nicht als Erster raus. Das Flugzeug steht, alle stehen auf, die Koffer werden rausgerissen und die Leute stehen dann und wollen schon, stehen schon in den Startlöchern. Der Mensch ist voller Unruhe. Die Welt wird immer lauter, das empfinde ich so. Das ist alles laut geworden. Egal, wo man hingeht, es ist laut, laut, laut. Da muss man schon wirklich irgendwo ganz weit rausgehen, damit man gar nichts mehr, nichts hört und einfach mal zur Ruhe kommt. Also einem Menschen plagt eigentlich richtig was. Und es wird in diesem Vers ausgedrückt. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Und das ist irgendwie drin im Menschen. Und so muss man dem bisschen Leben einen Sinn geben oder einen Sinn abgewinnen. Und mir gefällt es, diese Aussage von dem Lexikon, ich habe die nochmal aufgegriffen, der Lebenssinn wird allgemein als das geistige Motiv in der Zusammenfassung aller einzelnen Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden. Also, dass alle Schritte, die wir in unserem Leben tun, ob wir die tun möchten oder nicht, wir müssen viele Schritte gehen in unserem Leben, die wollen wir nicht tun. Dass die zum Schluss im Leben eine Vollkommenheit hergeben, vom Lebensganzen. Und in kurzer Zeit jetzt, wir haben Freunde besucht, denen ihre Tochter 17 Jahre alt, kam beim Skifahren ums Leben. plötzlich ist das Leben anders. Es war nur ein Tag, gingen sie Skifahren. Ich habe mit einem Mann gesprochen, in seine Frau starb an MS, seine Tochter starb an MS und seine Schwiegertochter hat auch MS. Und es, wenn das so, das sind jetzt so Extrembeispiele, aber das sind ja oft diese Dinge, die uns aufwiegeln. Es ist ja nicht das, dass es schön ist und die Sonne scheint und es alles Zeug. Da fragt ja nie jemand nach dem Sinn des Lebens. Oder nach dem Sinn der Dinge, die wir so erleben. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt, hinter diesen oder diese Zusammenfassung nach der Frage des Sinns im Lexikon. Der Lebenssinn wird allgemein als das geistige Motiv in der Zusammenfassung aller einzelnen Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden. Der Sinn im Leben ist, dass wir sagen, ich muss was erreichen. Das haben wir hier auch in den Anspiel so gut gehört. Ich muss was sein. Ich muss, wenn, dann muss ich ganz oben dabei sein. Für manche ist es der Sinn des Lebens, dass ich aus eigener Kraft was schaffe. Und das habe ich geschafft und das lasse ich mir von niemandem streitig machen und das lasse ich mir von niemandem nehmen. Das ist die Sache, die ich geschafft habe. Das ist mein Sinn. Das Glas immer bis zum letzten Schluck. Mit anderen Worten, das Leben in vollen Zügen genießen. Im Buch der Prediger im Alten Testament steht mal, dass es so ein Denken gab in der damaligen Welt, lasst uns essen und trinken, weil morgen sind wir sowieso tot. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und das Interessante ist, dass die Bibel eigentlich gar nicht dagegen spricht, dass wir das Leben tatsächlich so auch genießen dürfen. Aber dass wir es nicht mit dieser Zielsetzung genießen, morgen sind wir sowieso tot, also ist sowieso alles sinnlos. Also lasst jetzt nochmal richtig die Puppen tanzen. Es ist interessant, wenn man Menschen fragen würde, es gibt ja so Umfragen von Leuten, was würden sie tun, wenn sie nur noch einen Tag zu leben hätten. Ich wüsste es gar nicht. Ich hätte so viele Ideen. Ich weiß es gar nicht, aber ich finde es immer interessant, wenn Menschen dann antworten. Und die einen würden nochmal dies, die anderen würden nochmal jenes machen, die anderen nochmal dies und dies und dies und dies. Arbeit ist der Sinn des Lebens. Und es gibt es nicht nur im Schwaberländler, dass man sagt, schaffe, Häusle baue. Das gibt es überall. Und es wird noch größer gebaut und noch größer gebaut. Und zum Schluss, wenn alles vielleicht sogar noch auseinandergebrochen ist, die Familien auseinandergebrochen sind, haben sich zerstritten, vielleicht auch noch übers Erbe oder über irgendetwas, dann fragen sich Leute, was war jetzt eigentlich der Sinn der ganzen Anstrengung? Das fragen sich manche Eltern, wenn die Kinder aus dem Hause gehen und die Kinder, die gehen dann ganz woanders hin, die ergreifen einen ganz anderen Beruf, die ziehen in ein ganz anderes Land unter Umständen und die Eltern sitzen dann manchmal allein zu Hause in ihrem großen Haus und fragen sich, was war jetzt eigentlich der Sinn? Was war der Sinn, dass wir unser Leben lang verzichtet haben? Was war der Sinn, dass wir das alles so groß gebaut haben? Wir haben doch eigentlich gedacht, dass... Schon erstaunlich. Und das Problem ist tatsächlich, ihr Lieben, dass für viele Menschen Arbeit der Sinn ist. Deswegen sind auch viele Menschen unglaublich deprimiert, bis zum Grad von depressiv, wenn sie keine Arbeit mehr haben. Weil viele Menschen sich darüber definieren, über Arbeit. Über das, was ich leisten kann, was ich erbringen kann, das gibt mir einen Wert. Mit anderen Worten, das gibt mir den Sinn im Leben. Was ist mit der Frau, die ich heute Morgen im Gottesdienst saß, die von Geburt an eigentlich im Rollstuhl sitzt und das Leben nie besser wird für sie? Ist es ein sinnloses Leben? Ist eine berechtigte Frage, haben viele Menschen gestellt. Ist es ein sinnloses Leben? Da drin sind wir ja heute wieder in der Frage auch der Spätabtreibung, auch in unserem Land. Plötzlich wird diese Frage wieder gestellt. Na, das Leben macht doch dann keinen Sinn. Und vielleicht gar nicht mal das Leben von dem Kind macht keinen Sinn, sondern unser Leben macht dann keinen Sinn mehr, wenn wir für dieses Kind sorgen müssen, unter Umständen. Ist das eigentlich die richtige Argumentation? Nicht richtig insofern, dass es richtig wäre, sondern eher das, was Menschen vielleicht manchmal dabei denken. Mensch, wenn ich jetzt das Kind pflegen muss, was macht denn das für einen Sinn? Wir waren in Amerika, haben eine Freundin besucht und die pflegt ihre Eltern. Ihr Papa ist 90 und ihre Mama ist 85. Und die Frau hat von ihrem Pastor zu hören bekommen, das ist doch sinnlos, was du machst. Du kannst doch noch was anderes anfangen mit deinem Leben, als dass du zu Hause bist, für deine Eltern sorgst. Steck sie doch ins Pflegeheim. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, was du da tust. Also definier dich doch über die Dinge, was du noch alles tun kannst in dieser Welt, wo du noch überall hingehen kannst, was du noch alles beginnen kannst. Du musst ja scheinbar irgendwie ein Monument dann hinterlassen in deinem Leben. Der Sinn des Lebens. Was macht das alles für einen Sinn? Das Ehrenamt. Ganz wichtig. Nicht abzustreiten, das stimmt. Aber ich fand es interessant heute im Radio. Also ich weiß gar nicht, ich glaube in Württemberg sind es über 40% der Menschen, die hier leben, sind im Ehrenamt tätig. Und viele Menschen definieren sich darüber und sagen, das ist mein Sinn, das Ehrenamt auszuführen. Und das führe ich also 100%ig aus, dieses Ehrenamt. Das ist mein Sinn. Jetzt, wenn ich dieses Ehrenamt nicht mehr ausführen kann, ist dann mein Leben sinnlos? Wenn es eben nicht mehr so läuft? Ein gutes Leben oder manche sagen sogar ein mutiges Leiden ist auch Sinn. Dann hinterlasse ich wenigstens was der Nachwelt. Ein Vorbild, wie man es auch machen kann. Oder, und wir können die Liste endlos weiterführen. Also es zeigt tatsächlich, dass jeder Mensch, egal wo er herkommt, inklusive meines Selbst, nach dem Sinn des Lebens fragt. Ehrlich gesagt, ihr Lieben, habe ich mich auch gefragt, das habe ich auch den älteren Mann dann gesagt, ich frage mich, was ist da eigentlich der Sinn dahinter, dass ihre Frau starb an MS, die Tochter starb an MS und jetzt hat noch die Schwiegertochter MS. Als ich die Nachricht hörte, dass die Tochter unserer Freunde beim Skifahren ums Leben kam, habe ich mich zuallererst gefragt, ehrlich, ihr Lieben, was ist jetzt da eigentlich der Sinn dahinter? Was ist jetzt der Sinn, dass seine Familie zu Hause sitzt und weint und immer dran denkt, wie das war, als die Tür aufging und die fröhliche Stimme ihrer Tochter erklang im Haus? Und die Tür geht nie mehr auf, wenigstens nicht von ihr geöffnet, und sie werden diese Stimme nie mehr hören. Was ist da jetzt der Sinn dahinter? Also auch ich frage mich diese Fragen. Und ich glaube, es ist nichts Schlimmes, wenn man sich die fragt. Man muss nur bereit sein, manchmal eben nicht die Antwort zu erhalten, die mir eben genehm ist. Und das macht es dann wieder problematisch für viele unserer Zeitgenossen, weil solange die Antwort nicht die Antwort ist, die mir genehm ist, nehme ich das auch nicht an. Was ist jetzt der Sinn? Ich glaube, ihr Lieben, wer den ewigen Gott nicht kennt, den ewigen, unendlichen Gott, der muss ewig weiter suchen. Der muss sich weiterhin definieren, den Sinn im Leben mit irgendwelchen Dingen. Der muss aus irgendwie den Sinn herausschälen, dass es einen Sinn gegeben hat. Es muss doch einen Sinn haben, die ganze Sache. Der muss weiter suchen oder muss sich halt mit unvollkommenen Antworten abspeisen lassen. Ich habe mir gedacht, um diese Frage zu stellen, beziehungsweise zu beantworten, ist es oft gut, wenn man sich mit der Urbestimmung von einer geschaffenen Sache auseinandersetzt. Und ich mach kein Hehl draus, das habe ich heute Morgen gesehen bei Kindern. Das ist ein Löwenzahn, nennen wir das, ne? Ich weiß nicht, wie es in Elbler-Deutsch heißt, ne? Aber so nennen wir das eben. Gibt es bestimmt noch irgendwie so einen interessanten Ausdruck, den ich auch noch lernen sollte. Aber das können wir nachher lernen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber das machen wir später, okay? Probiert es gar nicht erst, wir machen es später. Das ist ein Löwenzahn. Und der Löwenzahn, ist der nur dafür geschaffen, dass es so ist und bleibt? Was wird aus dem Löwenzahn? Aus dem Löwenzahn wird eine Pusteblume. Kennt ihr, ne? Haben wir immer mit, als Kinder damit gespielt, die Dinge raufgenommen, spiele ich jetzt noch damit. Nimm sie, blas rein, dann gibst du so die kleinen Fallschirmspringele. Und die fliegen dann überall so hin, ne? Den einen in die Nase, den anderen im Mund, den anderen in die Augen. Und es macht irgendwie Spaß, wenn sich alle jucken. Aber die Fallschirmspringele, die sind eigentlich dafür da, die tragen den Samen von diesen Löwenzahn in alle Welt. Das ist der Grund, warum das geschaffen wurde. Das wurde nicht geschaffen, um abgeschnitten zu werden und irgendwo in eine Vase zu stellen. Das ist gewachsen und geschaffen, um den Hunger zu stillen von manchen Tieren und aber auch sich zu verändern, letztendlich wieder zu sterben, aber bevor es erst stirbt, unglaublich viel Frucht zu tragen in dieser Welt. Es hat einen Sinn, das ist der Sinn des Löwenzahns. Also der Sinn des Löwenzahns ist nicht, dass er draußen auf der Wiese steht. Das fand ich ein interessantes Bild. Es hat mich dazu bewegt, nach dieser Frage, was ist eigentlich der Sinn? Dass es sich verändert. Dass es stirbt, aber bevor es stirbt, dass es noch ganz dazu beiträgt, dass noch ganz viel Frucht entsteht. Dass im neuen Jahr wieder ganz viel Löwenzahn blüht. Also es ist ein Grund dahinter, es ist ein Sinn dahinter, warum das geschaffen wurde. Und warum es so geschaffen wurde. Der Vorteil des Löwenzahns ist, der stellt sich nie die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Das kann er nicht. Das ist die Geschichte, an der meistens eine Geschichte hinkt, der Vergleich. Weil wir können uns die Frage stellen, was ist jetzt der Sinn? Also ist geschaffen, ja, und dass man drauf guckt, sind herrliche Farben, was freuen wir uns und was erfreut es wirklich das Herz, und es ist nicht pathetisch gesagt, sondern es ist wirklich so, wenn plötzlich der Frühling kommt und die ganzen Wiesen, das vorher so karg war, plötzlich in den Gelb erstrahlt und wir gehen da durch und riechen das auch, das sind alles so verschiedene Düfte und das erfreut richtig das Herz. Es gibt was wieder, wenn man es sehen möchte, so sagt es der Apostel Paulus, von der Herrlichkeit Gottes. Manche Leute sagen, naja, das ist die Natur, ist halt so. Und Apostel Paulus wird sagen, das ist alles dafür geschaffen, damit Menschen auch darüber nachdenken, über die Herrlichkeit Gottes. Strahlt ein Stück weit diese Schönheit Gottes wieder, diese Vielfalt Gottes, diese Kreativität, diese Liebe Gottes auch zu uns Menschen, indem er uns Menschen oft durch so eine Blume, die eines Tages verblüht, Freude macht. Dass Menschen da drauf schauen und Menschen unter Umständen, die lange Zeit traurig waren, in Depressionen manchmal sogar gefangen und plötzlich sowas sehen und das Herz geht auf und sie freuen sich an diesen Farben. Also der Sinn, wozu wurde es eigentlich geschaffen? Damit es Menschen erfreut, damit es die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, damit es manchen Tieren zum Futter dient und damit es letztendlich erstirbt und durch den Samen weitertragen viel, viel Frucht wiederbringt. Hat einen Grund, warum die so sind, wie sie sind. Und deswegen, das hat mich dazu gebracht, in der Bibel nachzuschlagen, was ist eigentlich der Sinn des Menschen? Ist gut, wenn man sich mal fragt, wozu wurde eigentlich das Auto geschaffen? Das Auto wurde nicht letztendlich dazu geschaffen, damit man irgendwann mal 1,2 Millionen Euro für ein Auto ausgibt, weil man nicht mehr weiß, wohin mit dem Geld. und eine Garage baut, die so groß ist wie eine Villa, damit alles reinpasst. Das wurde eigentlich geschaffen, gebaut, entwickelt, damit es den Menschen hilft, nicht den Menschen belastet. Das sollte nicht eine Belastung sein, das sollte eine Erleichterung sein, das war der Grund. Aber wir Menschen sind ja klug und wir verfeinern die Dinge ja dann über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte und zum Schluss machen wir aus einer Sache, die ganz einfach gedacht war, ganz einfach geplant war und eine Hilfe war, eine Sache, die zur Belastung wird und die unglaublich kompliziert wird und zum Schluss weiß keiner mehr, was war eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Der Sinn des Erfindens des Autos war nicht, dass Menschen sich hoffnungslos verschulden, nur damit sie das Edelding haben, was sie schon immer haben wollten. Das war nicht der Sinn. Das war eigentlich eine ganz praktische Entwicklung. Also ist das der Sinn dafür. Was ist der Sinn des Menschen? Die Bibel schreibt in 1. Buch Mose, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Der Sinn des Menschen ist nicht, damit er alles ausrottet. Der Sinn des Menschen war eigentlich gedacht, dass er für die gute Schöpfung Gottes Sorge trägt. Als Vertreter Gottes auf diesem Planeten Erde. Der Sinn des Menschen, sagt die Bibel, ist, die Ebenbildlichkeit Gottes zu tragen. Das ist der Sinn des Menschen. Die Schönheit Gottes wiederzuspiegeln, nicht sich eine künstliche Schönheit anlegen zu müssen, sondern die Schönheit Gottes widerspiegeln zu können. Das war der Urgrund, das war der Sinn und das ist der Sinn des Menschen. Dafür ist der Mensch geschaffen. Also das Wesen Gottes zu tragen, das heißt, wesensgleich sein mit Gott im Willen, und im Verstehen und auch in der Reinheit. Wesensgleich sein mit Gott. Nicht mit irgendeinem diffusen Gott, sondern mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist der Grund, der Sinn des menschlichen Lebens. Deswegen wurde Leben geschaffen. Das Leben wurde geschaffen, damit Menschen die Herrlichkeit des Wesen Gottes widerspiegeln in diese Welt. Das heißt auch in sich ruhend. Das Wesen Gottes ist in sich ruhend. Das Wesen Gottes ist Friede. Das Wesen Gottes ist Gerechtigkeit. Es ist Reinheit. Um das wieder zu spiegeln auf diesem Planeten Erde, das ist der Sinn des menschlichen Lebens. Unabhängig davon vom sozialen Status, unabhängig davon vom IQ, unabhängig davon, und davon bin ich der festen Überzeugung, ob ein Mensch behindert ist oder nicht, total unabhängig. Weil diese Wesenszüge Gottes, die machen sich nicht fest an Äußerlichkeiten. Die haben was mit dem Inneren zu tun. Die haben was mit dem zu tun, wer wir eigentlich wirklich sind. Dazu wurde der Mensch geschaffen, um die Wesenszüge Gottes in dieser Welt zu leben und die Wesenszüge Gottes auch herrschen zu lassen und Gutes zu tun durch die Wesenszüge Gottes. Was passiert ist, das kennen wahrscheinlich die meisten, die heute Abend hier sind. Wir kennen die Erzählung, den Bericht vom Sündenfall, dass der Mensch sich getrennt hat von Gott. Und dadurch hat er auch diese Wesenszüge Gottes verloren. Die sind im Wissen, irgendwie ist da noch irgendwas da. Da ist noch irgendwas da. Wenn es einen Gott gibt, der muss rein sein. Da ist noch irgendwas da und das sieht man in allen Religionen in dieser Welt. Wenn es einen Gott gibt, dann muss der ganz, ganz mächtig sein. Wenn es einen Gott gibt, dann muss der gerecht sein. Also das ist irgendwie, ist es noch so verborgen, so eine Ahnung von irgendwas. Aber im Großen ist es verloren gegangen. Wisst ihr, und wenn der Mensch das verliert, wenn er seinen Sinn verliert, dann muss er sich einen Ersatz schaffen. Und das haben wir in dieser Welt, einen Ersatz. Ewige Jugend, das ist mein Sinn. Weisheit macht mein Leben sinnvoll. Das Geld vom Baba geerbt, das ist mein Sinn, da lebe ich drauf zu. Von einer Fehde zur nächsten Fehde, da lebe ich drauf zu. Von einem Fasching zum nächsten Fasching. Und wenn dieses Jahr aus ist, ist er aus. Ne? Und dann, aber wir fiebern schon auf November wieder zu, da muss es wieder weitergehen. Wir lassen uns nicht kleinkriegen. Und manche Leute leben nur von Ende Fasching bis zum nächsten Beginn des Faschings wieder. Das ist so eine, was ist das für ein Sinn? Also wisst ihr, das ist alles nur so ein Abklatsch, das ist so ein Ersatz für das, was der Mensch verloren hat. Durch das, was die Bibel den Sündenfall nennt, dass der Mensch sich getrennt hat von Gott und somit die Wesenszüge Gottes verloren hat. Zu gewissen Graden sind sie oft noch sichtbar, auch in all diesen Ehrenamt, in den sozialen Arbeiten. Das sieht man oft noch, so ein Aufflackern von diesen Wesen Gottes. Das liegt im Menschen drin, irgendwie ist es drin. Wir müssen doch auch helfen, wir müssen doch auch was Gutes tun. Und manche Menschen definieren sich aber nur darüber, dass sie eben was Gutes tun, dass sie helfen. Das ist mein Sinn. Gott würde sagen, nee, das ist nicht dein Sinn. Dein Sinn ist, wozu du eigentlich geschaffen bist, ist, dass ich durch meinen Geist in deinem Leben Platz nehme. Dass du so eine Behausung Gottes bist, so wie dieses Zelt jetzt Menschen aufnimmt, so will ich, dass du mir Platz gibst in deinem Leben. So wie damals Adam und Eva. Und als es verloren ging, ihr Lieben, hat dann später der Apostel Paulus drüber geschrieben, wir Menschen, die wir eigentlich unfähig sind, den Willen Gottes zu tun. Menschen ohne Gott sind unfähig, Gottes Willen zu tun. Und weil der Mensch Gottes Willen nicht tun kann, lebt er am Ziel Gottes vorbei, das Gott eigentlich für das Leben des Menschen hatte und hat, nämlich den Willen Gottes zu tun. Und weil er das nicht mehr tun kann, weil er das verloren hat, diesen direkten Anschluss an diese Kraftquelle Gottes, nennst die Bibel, dann lebst du an deinem Ziel, das Gott für dein Leben hat, vorbei. Zielverfehlung, mit anderen Worten, es ist Sünde. Und deswegen schrieb der Apostel Paulus, dass alle Menschen die Herrlichkeit, die sie bei Gott eigentlich haben sollten, und da dachte er garantiert ganz am Anfang zurück an das Leben von Adam und Eva, was muss das für ein herrliches Leben gewesen sein? Die haben es alle verloren, sagt der Apostel Paulus, inklusive ihm selbst. Und das ist das große Problem von uns Menschen. Und es wirkt diese Leere im Herzen. Wenn Gott nicht mehr da ist, ist es unglaublich leer und einsam. Dann muss irgendwas anderes reingefüllt werden. Und dann gibt es den Gegenspieler Gottes, eben den Satan, von dem die Bibel schreibt, und der versucht, die Menschen geschäftig zu halten. Bloß nicht an Gott zu denken, nicht an den einen Gott, sondern alles Mögliche. Du kannst dein Leben auch mit Religion füllen, das geht auch. Aber füll's nicht mit demjenigen, der dir das zurückgibt, was du verloren hast, nämlich die Ebenbildlichkeit Gottes. Und derjenige, der dir das zurückgibt, das ist Jesus Christus. In der Bibel steht über Jesus Christus, und wir sahen seine Herrlichkeit. die Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So wird das Wesen und das Leben von Jesus Christus beschrieben. Das ist, wozu wir eigentlich geschaffen wurden, ihr Lieben. In Jesus Christus zeigt uns Gott, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. Und in Jesus Christus schenkt uns Gott das zurück, uns Menschen, was wir verloren haben. Die Wesensgleichheit mit Gott und somit auch unseren Sinn im Leben. Die Herrlichkeit ist verschwunden und durch Jesus Christus kommt die Herrlichkeit Gottes zurück. Aber nur in das Leben von einem Menschen, der das erlebt hat, was der Apostel Paulus erlebt hat, worüber dann er dann auch schrieb im Korintherbrief und sagte, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden. Das ist ja, was viele Menschen auch suchen. Viele Religionen bieten auch Erleuchtung an. Erleuchtung über dich selbst, Erleuchtung, Erleuchtung. Worum es hier geht, ist die göttliche, die wahre Erleuchtung, dass du erleuchtet wirst, dass endlich Licht in deine Finsternis kommt. Sinn in deine Sinnlosigkeit. Leben in deine Leblosigkeit. Damit wir erleuchtet werden mit dem Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Durch diese Erleuchtung, sagte der Apostel Paulus, und es war ein ganz religiöser Mensch, was der alles kannte und konnte und wusste. Und als er Jesus Christus kennengelernt hat, hat er gemerkt, das ist alles nur ein Abklatsch, das, was ich vorher alles gewusst habe, im Vergleich zu dem, was ich jetzt in Jesus Christus kennengelernt habe. Ohne Jesus habe ich versucht, für Gott zu leben, mein Bestes für Gott zu geben. Und als ich Jesus Christus kennengelernt habe, habe ich festgestellt, Gott lebt für mich und er hat sein Bestes für mich gegeben. Damit ich das zurückbekomme, was ich verloren habe, meinen Sinn im Leben. Der Apostel Paulus hat sich über seine Klugheit, Weisheit, über sein Wissen definiert, was er alles weiß in Theologie und in der großen, weiten Welt. Und als er Jesus kennenlernt, sagt er, alles das, was ich vorher gelernt habe und getan habe und gemacht habe, erachte ich alles wie Kehricht im Vergleich zu dem, was ich in Jesus Christus wirklich habe. Der hat seinen Sinn gefunden plötzlich im Leben. Der hat festgestellt, ohne Jesus war mein Leben sinnlos, meine Studien waren sinnlos, alles war sinnlos. Das ist zwar, hat einen zeitlichen Wert, aber letztendlich, was bleibt? Wie ist der Mensch wie die Blume? Blüht, verwelkt, verdorrt, die Wind bläst drüber und sie ist nicht mehr da. In Jesus Christus hat alles plötzlich Ewigkeitssinn. Durch Jesus Christus kommt Erleuchtung ins Leben und durch Jesus Christus entdecken wir den Sinn fürs Leben. Dass Gottes Schönheit, Herrlichkeit, so wie in dem Leben von Jesus, durch unser Leben hindurchscheint in dieser Welt. Sich mitteilt, eine Welt, ihr Lieben, die oft voller Tränen ist, voller Zerbruch. In Jesus Christus gewinnt plötzlich Arbeit Sinn. Nicht, dass ich meiner Arbeit Sinn gebe, sondern plötzlich macht Arbeit Sinn. In Jesus Christus bekomme ich einen Sinn für Freude. Was ist eigentlich wirklich Freude? Und in Jesus Christus, und das habe ich jetzt aus diesen zwei Gesprächen mit den zwei unterschiedlichsten Menschen, die man vielleicht sich so vorstellen kann, herausgehört auch. Da machen sogar Tränen Sinn. Der Mann sagte mir, über allem, was immer geschehen ist in meinem Leben, steht trotz allem die Barmherzigkeit Gottes. Ich weiß nicht, warum er das tut, aber ich weiß tief in mir drin, das macht Sinn für ihn, was da geschieht. Und plötzlich macht das Leben Sinn durch Jesus. Was sucht der lebendige Gott? Das zum Schluss. Das steht im Alten Testament mal im zweiten Buch Chronike, Kapitel 16, Vers 9. Und da steht, die Augen des Herrn durchforschen die Erde. Und sie schauen auf den, den sein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist, damit er ihnen treu ist. Ein ungeteiltes Herz, das ihm gehört. Das Bild ist das Herz von Jesus Christus. Für Jesus Christus hat selbst das Leiden Sinn gemacht. Es war nicht schön, aber es hat Sinn gemacht für ihn, weil er wusste, das ist auch im Plan meines Vaters drin. Sonst ist es sinnlos, ihr Lieben. Deswegen versuchen auch viele Menschen, das Leid und alles Mögliche zu verbergen. Und wenn es uns einholt, dann überrollt es uns wie eine Flutwelle. Und in Jesus Christus macht selbst das Leiden Sinn. Tränen Sinn. Weil sie für Gott Sinn machen plötzlich. Das sagt der Psalmist. Du zählst meine Tränen. Du zählst sogar meine Zeit, wo ich mich so heimatlos fühle, so aufgewühlt, so schutzlos. Es zählt für dich. Es macht Sinn. In Jesus Christus, ihr Lieben, bekommt der Mensch seinen Sinn wieder. Und plötzlich stimmt es, was hier steht, dass alles, was geschieht, alle einzelnen Lebensschritte zu einem zielgerichteten, vollkommenen Lebensganzen verstanden werden. Dass man da drin das Wesen Gottes sieht, die Herrlichkeit Gottes, die Treue Gottes, seine schöpfende Kraft, dass er aus Zerbrochenen und aus Dingen, die ersterben, neues Leben schafft. Und das ist für mich das Hauptproblem der Menschheit. Die Menschen haben keinen Sinn mehr. Und in Jesus sagt Gott, ich will dir deinen Sinn zurückgeben. Du sollst eine Behausung Gottes werden. Ich will dir Leben geben. Ich will, dass du nicht allein nach irgendwas suchen musst. Ich will das tief in dein Herz legen. Ja, das hat Sinn, das macht Sinn. Ich will, dass du das verspüren darfst, dass du nicht allein bist in deinen Tränen, sondern dass da jemand ist, der die trägt und versteht und auch geweint hat. Der lebendige Gott selbst in Jesus Christus. Ich will, dass du endlich Ruhe findest, der du so rastlos bist. In der Nähe von Jesus Christus, durch Jesus Christus. Und deswegen sagte der Apostel Paulus auch, lasst euch versöhnen mit Gott, ihr Lieben. Lasst euch versöhnen mit Gott durch Jesus Christus. Lasst euch beschenken mit diesem Geschenk des Lebens, dass das Wesen Gottes wieder Einzug hält und das Leben Sinn macht. Sinn für den lebendigen Gott. Und dann hat es seinen Sinn gefunden, das Leben. Möge Gott uns dazu segnen. Wir hören jetzt ein Lied. Echt spitze, vielen, vielen Dank. Super. Das Singen. Wenn wir diesen Refrain singen, ich komme, ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Das ist eigentlich diese Zusammenfassung auch von dem, was wir jetzt geredet haben heute Abend. Ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Und wenn ich gewiss bin, dass du mein wunderbarer Hirt bist, Jesus Christus, dann darf ich auch gewiss sein, dass das, was scheinbar so sinnlos ist in meinem Leben, dass es Sinn macht bei dir. Weil du mein Leben nicht der Sinnlosigkeit preisgibst. Das wäre nicht das Bild von einem wunderbaren Hirten, der das Leben seiner Schafe der Sinnlosigkeit preisgibt. Und das ist ein unglaublicher Trost, wenn das jemand im Herzen haben darf. Ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Und es zählt für mich mehr plötzlich als all die Fragen, die mein Leben begleiten und die an mir nagen und plagen. Ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Und deswegen darf ich gewiss sein, dass du mein Leben nicht der Sinnlosigkeit preisgibst und dass es keine sinnlosen Ereignisse, Erlebnisse, Tränen, Wanderungen im Leben und was es auch sonst noch geben mag, dass es das gibt in meinem Leben, weil das alles Sinn macht von dir, weil wenn du mein Hirt bist, dann kommt es von dir. Und wenn es von dir kommt, dann macht es Sinn. Und es kann jemand mit ganzem Herzen sagen, der Jesus Christus kennt als wunderbaren Hirt, dem er nicht bloß ein Religionsstifter ist und ein guter und frommer Therapeut, sondern wirklich der, von dem die Bibel sagt, ist der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, letztendlich diese Trennung, die durch Adam und Eva herbeigerufen wurde, aufzuheben und den Menschen einen freien Zugang wieder zu schenken und eben die Gegenwart Gottes zurückzugeben, die der Mensch verloren hat, nach der jede Religion in dieser Welt sucht, aber sie nur in Jesus Christus gegeben werden kann. So sagt es die Bibel aus und so dürfen wir das glauben und so dürfen wir das auch erleben in dieser Welt. Wir haben an diesen Abenden die Chance, einfach so ein Gebet, das wir einblenden möchten, das eine große Hilfe sein soll für Menschen, die sagen, das bräuchte ich. Aber ich weiß gar nicht genau, was ich da jetzt sagen soll oder wie ich da, ich komme so stümperhaft vor und ich stammel da immer nur so. Und das soll dieses Gebet, soll eine Hilfe dazu sein, ihr Lieben. Um diesen Schritt zu wagen, zu sagen, Herr Jesus, das will ich, dass du mein wunderbarer Hirt wirst. Du hast verstanden, was ich verloren habe. Und du möchtest mir das zurückgeben, weil sonst ist mein Leben sinnlos. Und dann kann dieses Gebet eine Hilfe sein. Ich möchte es einfach mal laut lesen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Eigentlich diese Gegenwart Gottes zurückgeben, weil Gott ist ewig. Und du willst mir das wieder geben, was ich verloren habe. Ich will dir gehören. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe einen Sinn versucht zu finden und aus allem möglichen Sinn. Aber ich kann es nicht finden. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt, weil ich dich nicht hab regieren lassen in meinem Leben, mein eigenes Leben gelebt. Bitte vergib mir meine Schuld. Und ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Und das gebe ich dir alles. Und ich komme zu deinem Tisch. Und du sollst mein wunderbarer Hirt werden, weil Schafe kümmern sich nicht um ihre Gegenwart oder Zukunft. Die kümmern sich nur darum, wenn der Hirte pfeift, laufen wir weiter und er würde uns wohl zur richtigen Weide führen. Komm du in mein Leben und übernimm die Führung in meinem Leben, eben als der wunderbare Hirt, und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Letztendlich, mach du was Sinnvolles aus diesem Leben. Aus mir, aus meinen Tränen, aus meinen Sehnsüchten, aus meinen Wünschen, mach du was Sinnvolles draus, Jesus. Ich übergebe dir das alles. Mach du was. Ich habe lange genug probiert. Jetzt höre ich auf und jetzt will ich, dass du das übernimmst, weil ich erkennen durfte heute Abend, du bist ein wunderbarer Hirt. Und ich habe erkannt, ich muss aufhören, selbst mich abzustrampeln. Ich habe die Herrlichkeit verloren, du willst es mir wiedergeben. Ich bin ein sündiger Mensch. Du bist der sündlose Gott und du willst mich beschenken mit ewigem Leben, mit der Gegenwart Gottes. Und so nimm mein Leben und mach was draus, dass es Sinn macht für Zeit und Ewigkeit in den Augen des allmächtigen Gottes. Und es geschieht durch Jesus Christus. Wer dieses Gebet gern nachher noch einfach mal durchdenken möchte, die Mitarbeiter sind da. Pfarrer Amann hat es angesagt auch, lass die Zeit nicht verstreichen. Ich bin hier vorne, wenn jemand sagt, ich suche da ein Gespräch. Kann auch ganz einfach sein, dass jemand sagt, ich fühle mich so getroffen, mein Leben sieht wirklich aus wie ein Steinbruch, ist alles kaputt. Und ich brauche da einfach mal Zuspruch, ich brauche ein Gebet, dass einfach mal einer an meiner Seite steht. Auch dafür sollen die Abende da sein. dass ich einfach mal kommen kann mit all dem Zerbruch. Oder mich plagt diese Sünde, dass ich die mal loswerden kann. Oder. Oder eben heute Abend habe ich erkannt, was mir fehlt. Jesus Christus selbst. Und es soll ab heute Abend anders werden in meinem Leben. Und dazu möchten wir noch gerne da sein dann. Ich möchte gern ein Gebet sprechen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du der treue, wunderbare Hirt bist. Und ich danke dir, dass du uns das zurückgibst, was wir Menschen verloren haben, diese Herrlichkeit, Wesenszüge des lebendigen Gottes, des allmächtigen Vaters. Diese Freude, Friede, Gerechtigkeit, Reinheit, Klarheit, Wahrheit. Dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass du das zaghafte Gebet des Einzelnen hier in dem Abend siehst und hörst und auch nicht verwirfst. Wenn Menschen versuchen, so zaghaft wie möglich sich das erste Mal in ihrem Leben überhaupt auf den Weg zu machen, dir entgegenzugehen. Und ich danke dir, dass du schon längst ihnen entgegengegangen bist. Und so lass es heute Abend Wahrheit werden, dass Menschen wirklich Sinn für Zeit und Ewigkeit finden. Dich finden dürfen als den wunderbaren Hirt. Vergebung für ihre Schuld. Heilung für ihre zerbrochenen Herzen. Den finden, der eines Tages alle Tränen trocknen wird. Dir allein sei Ehre in Ewigkeit. Amen.